Wir nähern uns der Zielgeraden in unserem Predigt- und Kleingruppenprojekt Freude, Liebe.
Da.
Nochmal. Leben im Geist. So ist richtig. Nachdem wir uns angeschaut haben, wer der Heilige Geist ist und wie er in unserem persönlichen Leben wirkt, wollen wir jetzt den Blick weiten auf das, wie er in der Gemeinde wirkt. Und heute Morgen möchte ich dir von der Hoffnung und den Versprechen erzählen, die der lebendige Gott für jeden Menschen bereithält. Er bietet dir eine neue Perspektive und Identität an, die dir Frieden und Freude schenken kann. Diese Einladung steht und gilt allen Menschen. Und es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu machen und herauszufinden, was Gott in deinem Leben, in einem Leben, das durch den Glauben an Jesus Christus geprägt ist, was in solch einem Leben durch Gott möglich ist. Und für alle, die Jesus lieben und ihm nachfolgen, möchte ich dir in den ersten Minuten meiner Predigt erzählen, wer du in Jesus Christus bist. Wenn du möchtest, schließ die Augen und hör auf die Worte des lebendigen Gottes, wer du durch den Glauben an Jesus Christus in Jesus bist. Ich möchte, dass die Lügen um unsere Identität von uns abfallen, die Lügen, die wir glauben, wer wir sind, und durch die Wahrheit ersetzen. Jesus Christus, der lebendige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. In seiner Liebe und Gnade bist du ein Kind Gottes. Jesus nennt dich seinen Freund. Er hat dich auserwählt und berufen, um Frucht zu bringen. Du bist frei von der Herrschaft der Sünde und ein Diener der Gerechtigkeit. Du gehörst nicht mehr zur Finsternis. Du gehörst zum Licht, weil du mit Jesus verbunden bist. Dir wurde vollständig vergeben und du bist frei von der Verdammnis. Du bist reingewaschen und von aller Schuld freigesprochen. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Dein Wert bestimmt sich nicht nach äußeren Maßstäben, sondern durch den, der in dir lebt. Er hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Durch Christus bist du mit Gott versöhnt und zu einem Diener der Versöhnung berufen. Du bist ein Botschafter Jesu Christi. Du bist ein Heiliger. Das gilt dir. Nicht einem Verstorbenen, der Jahrzehnte nach seinem Tod von irgendjemand heilig gesprochen wurde. Gott sagt, du bist ein Heiliger. Damit bist du Teil seines auserwählten Volkes, Mitglied seiner königlichen Priesterschaft in einer heiligen Nation. In dieser Welt, in der du nur vorübergehend lebst, bist du ein Gast und Fremdling. Du bist aus Gott geboren. Jesus hält seine schützende Hand über dir, damit der Teufel dich nicht anrühren kann. Du darfst zuversichtlich vor den Thron des gnädigen Gottes kommen und er wird dir sein Erbarmen und seine Gnade schenken. Du bist mit allem geistlichen Segen gesegnet. Durch Christus hast du den Heiligen Geist empfangen, der das Verständnis für all die Dinge gibt, die Gott dir aus freien Stücken gegeben hat. Du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Damit bestätigt Gott, dass du sein Eigentum geworden bist. Der Heilige Geist ist die Anzahlung für alles, was Gott dir noch schenken wird. Du bist ein Überwinder. Du bist wertvoll und solltest als solcher behandelt werden. Du bist mit Christus gekreuzigt. Darum lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Du bist mit Christus auferstanden und dein Leben ist jetzt in Gott verborgen. Du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erhalten, nicht der Furcht. Du bist durch sein göttliches Wirken gerettet. Gott hat dir die größten und kostbarsten Zusagen gegeben und du darfst wissen, dass du von Gott geliebt bist. Du bist nicht der große Ich Bin, sondern durch die Gnade Gottes bist du, wer du bist. In Christus bist du zu einem heiligen und untadeligen Leben berufen und das, bevor diese Erde erschaffen wurde. Das ist deine Identität in Christus. In seinem Licht erstrahlst du hell und klar, ihr Lieben. Er schämt sich nicht für dich. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und darfst ihn Abba, Papa nennen. Du bist von Gott gewollt und wunderbar geschaffen. Du bist von Gott geliebt. Amen. Das ist, was du in und durch Jesus Christus bist, wenn du mit ihm verbunden bist oder was du werden kannst, wenn du an Jesus glaubst. Nur Jesus kann dir erzählen, wer du wirklich bist. Kein anderer. Und der Heilige Geist wirkt in dir. Und jetzt schau dich um. Geliebt, berufen, begnadigt, gerettet, erlöst, erneuert. Wer in Jesus glaubt und mit ihm verbunden ist, der gehört zu seinem heiligen Volk. Einem Volk, das er sich aus allen Nationen, allen Sprachen, allen Kulturen zu seiner Ehre bereitet. Und denen er eine neue Identität in und durch Jesus Christus schenkt. Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Gemeinde ist nicht eine Zugehörigkeit zu einem Verband oder einer Kirche. Gemeinde ist nicht ein Verein aus Menschen, die sich mögen und gerne Zeit miteinander verbringen. Deren gemeinsames Hobby ist es, sonntags Lieder zu singen und auf eine Predigt zu hören. Und Gemeinde ist sicherlich auch kein Ort, an dem alles in Ordnung ist und an dem es keine Probleme gibt. Im Gegenteil, Gemeinde kann ein Ort sein, wo wir verletzt und enttäuscht werden. Und ich habe das in meinem Leben schon sehr bitter erlebt. Warum ist das so? Weil Gemeinde ein Ort ist, an dem kaputte Menschen, Sünder, ein Zuhause finden können. An dem Kranke Hilfe und Unterstützung erhalten. An dem Menschen merken, dass sie mit ihrer Sünde und ihren schlechten Angewohnheiten nicht alleine sind, sondern trotzdem geliebt werden. Und Gemeinde ist ein Ort, an dem Veränderung geschieht und Wunder sichtbar werden. Gemeinde ist der Ort, wo wir Liebe und Anteilnahme leben, auch gegenüber denen, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um Jesus zu begegnen. Jesus kam nicht auf diese Welt, um unser Leben besser zu machen. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu zeigen, dass er besser als das Leben selbst ist. Dass Jesus besser ist als Geld, besser als Schönheit, besser als Anerkennung, besser als Besitz, besser als Beziehung, besser als Sex, besser als Essen, besser als. Ja, in der Gemeinde können wir ziemlich kaputt sein und hinken unserer Identität in Christus nach. Aber hey, das ändert trotzdem nichts daran, wer wir in Christus sind, wie Gott uns sieht. Indem wir unsere Identität als einzelne Christen annehmen, glauben, leben, dass sie unser Leben prägt, werden wir mehr und mehr auch zu einer Gemeinschaft, in der Jesus das absolute Zentrum ist. Eine Gemeinschaft, die nicht auf die Dinge in dieser Welt schaut, sondern auf Jesus. Für die nicht das Geld an erster Stelle steht, sondern Jesus. Für die nicht Gesundheit an erster Stelle steht, sondern Jesus. Für die nicht Anerkennung an erster Stelle steht, sondern Jesus. Eine Gemeinschaft, die im Geist lebt. Und jetzt kommt Paulus im Brief an die Epheser in Kapitel 5 und redet von unserem Jahresthema. Und ich lese aus Epheser 5 die Verse erstmal 15 bis 18 vor. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Paulus sagt hier also, geht verantwortlich mit der Zeit um, die ihr habt, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lernt zu verstehen, was Gott von euch möchte und das ist das Wichtigste für heute, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wenn wir verstehen, was der Herr, was Jesus von uns möchte, lernen wir auch zu verstehen, was Jesus nicht möchte. Da geht es dann um Sündenerkenntnis und Buße, um Gehorsam seinem guten Willen gegenüber und Umkehr. Aber das soll heute Morgen jetzt nicht der Schwerpunkt meiner Predigt sein, sondern dieser wunderbare Satz, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dieser Vers 18 beginnt mit und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Paulus spricht hier nicht davon, dass er gegen den Alkoholkonsum grundsätzlich ist. Ja, Jesus hat ja auch Wasser in Wein verwandelt. Aber er verbietet den Alkoholmissbrauch, beziehungsweise den Rausch, der unsere Hemmung fallen lässt und unsere Selbstbeherrschung auseinandernimmt. Und dabei stehen diese beiden Teile des Verses, also das, was er gegen den Alkoholmissbrauch sagt, und das, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, nicht parallel zueinander. So in der Art, die einen lassen sich vom Alkohol berauschen und die anderen lassen sich vom Geist Gottes berauschen. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Es gibt bei Gott keinen spirituellen Rausch, bei dem wir die Selbstbeherrschung verlieren. Die Selbstbeherrschung, das haben wir letzte Woche auch nochmal gehört, ist ein Teil der Frucht des Geistes. Der Geist Gottes schenkt Selbstbeherrschung, nicht irgendwelche Ausschweifungen, wie es in manchen Teilen der christlichen Gemeinde gelehrt wird. Aber das ist nicht das, was der Heilige Geist macht. An Pfingsten zum Beispiel wurden die Jünger beschuldigt, dass sie zu viel Wein getrunken haben, weil sie vom Geist Gottes erfüllt worden, in einer sehr spektakulären Art und Weise, und sie dann in fremden Sprachen Gott gelobt haben. Aber sie wurden in dieser Situation nur von den Kritikern angegriffen, die, die sowieso nicht an Jesus glauben. Alle anderen haben erkannt, das sind Menschen, die loben Gott, die preisen Gott. Da war keiner, der die Selbstbeherrschung verloren hat. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ist nicht betrunken vom Geist. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sind wir immer noch bei klarem Verstand und voll zurechnungsfähig. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 33. An dieser Stelle korrigiert er den ungeordneten Gebrauch der Gaben des Geistes und sagt, es soll in Frieden geschehen, in Ordnung, nacheinander, so wie es sich für Menschen, für Gläubige gehört. Und ein Beispiel in Apostelgeschichte 10 wird beschrieben, wie Petrus, der Apostel Petrus, eine Vision von Gott hat. Und dann heißt es in Vers 19, da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Und ich finde das so einen ganz spannenden Satz. Während Gott zu ihm spricht durch den Heiligen Geist, während er eine Vision hat, denkt er gleichzeitig noch ganz aktiv darüber nach. Wenn wir vom Geist Gottes erfüllt werden, sind wir immer noch bei klarem Verstand und können nachdenken. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Teil dieses Verses. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ein Satz, der vielleicht erstmal gar nicht so einfach zu verstehen ist. Und der an der Stelle hilft uns zum Leidwesen von schon einigen von uns, auch zu meinem, die Grammatik. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema aus der Schule oder so, und ich zumindest hatte damals auch nie Bock auf Grammatik irgendwie. Aber es hilft tatsächlich, hier zu verstehen, was Paulus meint. Und im Internet gibt's gute Interlinearübersetzungen, wo für jedes Wort genau drinsteht, in welcher grammatikalischen Form es ist. Und wenn wir uns das anschauen, dann finden wir vier Punkte, was ein vom Geist erfülltes Leben ausmacht. Erstens, Paulus formuliert einen Imperativ, einen Befehl. Er macht keinen Vorschlag. Gott gibt uns hier keine Möglichkeit, wie wir leben könnten, wenn das gerade in unseren Alltag passt oder wenn das gerade für uns gut aussieht. Paulus formuliert einen Befehl und wir sind nicht frei, diesen Befehl Gottes zu ignorieren. Gott sagt, lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Das ist es, was einen Christen ausmacht. Das ist es, was Gott von dir möchte. Wenn du zu Jesus gehörst, dann lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Hier zählen auch keine Bedenken, ob das wohl so gut ist mit dem Heiligen Geist oder ich habe da schon so viel Negatives drüber gehört. Nein, Gott ist ganz klar, lass dich vom Geist erfüllen. Das Zweite ist, dieser Befehl steht im Plural und gilt damit der ganzen Gemeinde. Niemand ist davon ausgeschlossen. Niemand soll sich betrinken, aber auch alle sollen sich vom Geist Gottes erfüllen lassen. Dieser Befehl gilt also nicht Einzelnen in der Gemeinde, zum Beispiel dem Pastor, dem Prediger oder sonst einzelnen Personen, sondern es gilt der ganzen Gemeinde. Ganz egal, ob du mitarbeitest oder nicht, ob du regelmäßig kommst oder nicht, wer zu Christus gehört, lässt sich vom Geist Gottes erfüllen. Das Dritte ist, dieser Befehl an die ganze Gemeinde steht im Passiv. Das bedeutet, dass wir den Geist lassen sollen, uns zu erfüllen. Wir erfüllen uns nicht selbst mit dem Geist durch Rituale, durch Formeln, durch Handauflegen, was auch immer. Es ist Gottes Geist, der uns erfüllt. An uns liegt es, Hindernisse wegzunehmen, beispielsweise Sünde aus unserem Leben, wegzunehmen, die uns bewusst werden, dass wir unser Herz für Gottes Wort aufmachen, dass wir auch seine Worte hören, dass wir Gott gehorchen. All das macht die Grenzen auf, die verhindern, dass Gott in uns kommt und uns erfüllt. Aber es ist immer noch der Heilige Geist, der uns erfüllt. Und viertens ist dieser passive Befehl an die ganze Gemeinde eine gegenwärtige Handlung. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist nichts, was einmalig passiert, sondern was unser Leben kennzeichnet, was unser Leben ausmacht, was uns als Gemeinde ausmacht. Es ist ein dynamischer Prozess, in dem wir leben. Wir lassen uns dauerhaft für den Rest unseres Lebens vom Geist Gottes erfüllen. Paulus sagt also, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Es ist ein Befehl Gottes an jeden Einzelnen in der Gemeinde, bei dem wir uns passiv und dynamisch von Gottes Geist erfüllen lassen. Und jetzt geht's weiter. Wie geschieht das ganz praktisch? Paulus gibt in unserem Text, und ich werde die nächsten Verse jetzt gleich vorlesen, bestimmte Tätigkeiten, 5 Tätigkeiten, die wir tun können, damit Gott uns mit seinem Geist in der Gemeinde erfüllt. Und während ich das erläutere, überleg doch mal, wie du das eine oder andere in der Gemeinde vielleicht ganz persönlich leben kannst. Egal, ob du in einem Team bist, egal, ob du ein Team leitest oder ob du Besucher bist, überleg doch mal, ob es irgendetwas gibt, wie das ganz normale Miteinander in unserer Gemeinde prägen kann. Das Erste, was er sagt in Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen. Wenn die Christen in den ersten Gemeinden zusammenkamen, dann brachte jeder etwas mit. Einer brachte einen Psalm mit, einer eine Lehre, ein anderer eine Offenbarung. Und diese Beiträge dienten zum geistlichen Wachstum aller, zur gegenseitigen Ermutigung, zur Ausrichtung auf Gott. Und mit diesen Psalmen sind in erster Linie die tröstlichen Zusicherungen, die Psalmen aus dem Alten Testament gemeint. Wenn diese Psalmen in der Gemeinde gemeinsam gelesen oder gesungen werden, dann können sich unsere Herzen auf das Lob Gottes ausrichten, auf Gott ausrichten. Die Psalmen spenden Trost in schweren Zeiten oder verwandeln Klagen in Gebete um. Und wo dies geschieht, gewinnt der Geist Gottes Raum in unserem Leben und wirkt. Dann heißt es, ermutigt einander mit Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Durch Loblieder wird Gott angebetet und verehrt. Als Gemeinde erinnern wir uns in den Liedern an Gottes Wesen, an das, wie er ist, in dem, was er sagt, in dem, wie er uns gegenüber kommt. Wir erinnern uns an Jesus Christus, an das, was er für uns getan hat. Wir singen geistliche Lieder, die vom Geist Gottes eingegeben sind und dazu dienen, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und da, wo wir Gott mit Liedern anbeten, wo wir ihm singen, wo wir musizieren, verändert Gott. Da wirkt Gottes Geist in uns. Da gewinnt Gott Raum in unserem Leben und wir werden auf Gott ausgerichtet. Und wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, indem wir uns auf Gott ausrichten. Als Drittes, singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Aus tiefsten Herzen dürfen und sollen wir als Gemeinde singen, jubeln, musizieren und ihn anbeten. Nicht, damit man halt mal Liedchen geträllert hat, sondern unsere Anbetung, unser Lob Gott zu bringen und uns auf ihn auszurichten. Es geschieht in einer Motivation, die von Herzen kommt, die zur Ehre Gottes, die zur Ehre Jesu Christi dient. Und das ist die Einstellung, die Gott ehrt und die er sich wünscht. Im Gegensatz dazu sagt der Prophet Amos in Amos 5,23, da kritisiert er eine falsche Motivation im Lobpreis. Und da sagt er von Gott, tu weg von mir das Geblärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Gott möchte, dass wir ihn von Herzen anbeten, seiner Dankbarkeit. Nicht die Art der Musik definiert Lobpreis, sondern in erster Linie meine Motivation. Aber wenn Einstellung und Ausrichtung stimmen, dann bekommt der Geist Gottes Raum in unserem Leben, um uns zu erfüllen. Und an der Stelle ist es gut, vielleicht mal innezuhalten und darüber nachzudenken. Wie gehe ich persönlich damit um? Stimmt meine persönliche Motivation dem Lob Gottes? Wenn wir uns vor Augen halten, dass unsere Anbetung dem lebendigen und ewigen Gott gilt. Welche Motivation hatten wir eben, als wir im Lobpreisteil waren und Lieder gesungen hatten? Und ich merke, dass ich das so oft aus dem Blick verliere, dass es um den ewigen Gott geht, den lebendigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, der für mich gestorben ist und den ich mit Liedern anbete. Es ist eine Art und Weise, wie Paulus sagt, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Der Lobpreis dient nicht nur dazu, dass ich ermutigt werde, sondern auch, dass wir als Gemeinde ermutigt werden. Trägt mein Singen, mein Lobpreis dazu bei, dass andere ermutigt werden? Oder ist es am Ende doch nur ein, ich singe halt ein bisschen ein Liedchen mit? Aber Paulus sagt, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Ein vierter Punkt, dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen des Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir Gott danken, dann nehmen wir das, was wir von ihm bekommen haben, was wir geschenkt bekommen haben, mit dankbarem Herzen an. Wir nehmen es nicht als Selbstverständlichkeit, sondern danken Gott, der es uns gegeben hat. Wir würdigen das Geschenk und drücken Gott unsere Freude und Dankbarkeit aus. Jetzt ist das aber gar nicht so einfach, immer und für alles zu danken. Sicherlich ist hier nicht damit gemeint, dass wir uns über alles Böse freuen sollen und darüber danken sollen. So in der Art, danke, dass mein Bruder gerade Krebs bekommen hat. Das ist sicherlich kein Gebet, was aus einem liebenden Herzen kommt. Aber trotzdem ist die Herausforderung, gerade in den Dingen oder Zeiten, wo Gott uns Dinge vorenthält, trotzdem zu verstehen, dass wir Grund zum Danken haben. Wenn wir alleine an unsere Identität denken, die Gott uns geschenkt hat, wie am Anfang, haben wir viel Grund, dankbar zu sein. Und das wird unser Leben verändern. Auch wenn er uns Dinge vorenthält. Und wo wir aus diesem dankbaren Herzen, und das ist eine große Herausforderung, zu danken, da bekommt der Geist Gottes Raum in unserem Leben und erfüllt uns. Und als fünftes, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Nach diesen Versen konkretisiert Paulus das noch, wie sich das in der Ehe, im Arbeitsverhältnis oder in der Familie auswirkt. Noch an anderen Stellen finden wir ganz viel dazu, wie Gott sich die einzelnen Lebensbereiche in unserem Leben vorstellt. Und wenn wir um Gottes Willen und so verhalten, wie Gott das möchte, dann gewinnt der Geist Gottes auch wieder Raum in unserem Leben und Herrschaft über die wichtigen Lebensbereiche in unserem Leben. Letzte Woche hatten wir die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Die Frage an uns ist, wie gehen wir mit dem anderen um, dass wir ihn höher achten als uns selbst? Und das ist herausfordernd, wenn nicht mehr meine Wünsche an erster Stelle stehen, sondern vielleicht die Bedürfnisse des anderen. Und ich füge mal noch ein paar Punkte hinzu aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 3. Paulus fügt hier ein paar Sachen hinzu, Kolosser 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus bringt im Prinzip den Kolossern die gleiche Botschaft, wie er das zur Gemeinde in Ephesus sagt, auch wenn es bei Kolosser jetzt nicht direkt darum geht, dass er den Geist Gottes erwähnt. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist gründet sich darauf, dass Gottes Wort in meinem Leben und im Miteinander als Gemeinde nicht ein Randthema irgendwo ist, sondern zentraler Bestandteil unseres Miteinanders. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir als Gemeinde vom Geist Gottes dann erfüllt werden, wenn wir seine Worte in unserer Gemeinde hören, darauf fröhlich und dankbar antworten und dann danach leben und unsere Beziehung dementsprechend gestalten. Gott spricht durch die Bibel zu uns und wir antworten Gott darauf. Wir loben Gott, danken ihm, richten unser Leben in allen Lebensbereichen auf ihn aus und dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und er beginnt sein verborgenes Werk in uns, uns zu verändern und Wunder zu wirken, auch in unserer Gemeinde als Gemeinschaft. Und das ist für mich das Schöne daran, dass ich das nicht auf einen Gottesdienst am Sonntag irgendwie beschränkt, sondern dass es etwas ist, was unseren Alltag durchdringen soll, als Gemeinde, unser Miteinander. Dass es unser ganz natürlicher Umgang miteinander sein soll. Und jetzt stell dir einmal vor, was geschehen könnte, wenn wir unsere Identität in Christus mit voller Überzeugung leben. Was wäre, wenn ich so tief in dieser wunderbaren, von Jesus geschenkten Identität verwurzelt bin, dass sie mich jeden Tag leitet und prägt? Stell dir vor, was alles geschehen könnte, wenn ich selbst in Ärger, Enttäuschung oder Problemen in der Gemeinde mir immer bewusst bin, was für einzigartige Menschen Gott zu seiner Ehre in die Gemeinde gestellt hat. Geliebt, berufen, begabt, beauftragt, erlöst hat. Denk dran, welche Durchbrüche wir im Glauben erleben können, wenn wir vom Geist erfüllt sind und unseren Mitarbeitern noch mehr durch Ermutigung, liebevolle Ermahnung, fröhliche Lieder, Dankbarkeit und gegenseitige Unterstützung auch in den schweren Zeiten geprägt ist. Könnt ihr euch vorstellen, welchen gewaltigen Einfluss das nicht nur auf unser Miteinander hat, sondern über die Gemeinde hinaus? Es ist das Werk Gottes, an dem jeder von uns beteiligt ist. Und das finde ich so großartig. Es ist egal, ob du jung oder alt bist, reich oder arm, gesund oder krank, du Einfluss hast oder nicht. Egal, ob du schon seit Jahrzehnten Christ bist oder ganz neu dabei bist. Wir sind Gemeinde, weil Gott uns durch seinen Tod am Kreuz teuer erkauft hat und als Gemeinde zusammengestellt hat, dass er uns zu seinem heiligen Volk gemacht hat, gemeinsam mit allen Gläubigen auf der ganzen Welt. Ja, wir haben Fehler. Wir ärgern uns, wir verletzen uns, wir enttäuschen uns. Aber wir sind Gemeinde Jesu Christi, die dazu aufgerufen ist, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen, verändern zu lassen und zum Segen für diese Welt zu werden. Gottes Wort, die Bibel, hat durch den Heiligen Geist Gottes die Kraft, unser Leben tatsächlich zu verändern. Diese Veränderung geschieht, indem wir Gottes Wort hören, darauf antworten. Sie tief in unserem Herzen verinnerlichen und erkennen, das hat tatsächlich etwas mit mir zu tun. Das sind keine Worte, die 2000 Jahre oder länger antike Texte sind, sondern sie sind lebensrelevant für mich, für heute. Und ich habe damit begonnen, wer wir persönlich in Jesus Christus sind. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, was Gott sagt, wer wir als Gemeinde durch Jesus Christus sind. Ihr seid der Tempel Gottes und der Heilige Geist lebt in euch. Ihr seid eine Wohnung Gottes im Geist, nicht mehr Fremde oder Bürgerrecht, sondern Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Familie. Gottes Geist hat euch zu einer Einheit gemacht, ein Leib, ein Geist, genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Unsere Einheit gründet sich nicht auf Sympathie, sondern auf Jesus Christus. Wir sind, so unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Jesus ein Leib und als Glieder einer auf den anderen angewiesen. Jeder Einzelne ist ein Teil dieses Leibes. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat von Gott Gaben bekommen. Jeder hat eine Aufgabe. Wir sind wie eine Herde, der ein guter Hirte, Jesus Christus ist. Wir sind wie eine Weinrebe am Weinstock Jesus, sodass wir gute Früchte bringen. Wir gehören zum Haus Gottes, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Wir gehören zur Familie Gottes. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wir sind Teil seiner weltweiten Gemeinde. Wir gehören zu der großen Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind Botschafter Jesu in dieser Welt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Halleluja! Gelobt sei unser Gott! Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, du bist unser Gott und wir lieben dich. Du bist das Zentrum unserer Gemeinde. Jesus, du hast diese Gemeinde ins Leben gerufen. Du hast uns in die Gemeinde Gottes geführt. Eine Gemeinde, die Ländergrenzen sprengt, die Kulturen sprengt, die Sprachbarrieren überwindet. Wir gehören zusammen und du sagst, lasst euch von meinem Heiligen Geist erfüllen. Und ich bitte dich von Herzen, dass wir das erleben können. Wie dein Heiliger Geist uns erfüllt, wie wir aus Ermutigung mehr und mehr leben. Herr Jesus, es ist schon so viel Gutes in dieser Gemeinde, für das ich so dankbar bin. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns noch mehr verändert, uns noch mehr auf dich ausrichtet, uns noch mehr Ermutigung, Trost, Anteilnahme schenkt, dass du noch mehr gelobt wirst auf dieser Welt, in dieser Gemeinde und dass dir, Jesus, alle Ehre gehört. Du bist der Herr der Gemeinde. Ich lobe und preise dich. Amen.